für Recht und Gerechtigkeit, bezeugt für Gott gemäß seinem Gebot, auch wenn es zu eurem Schaden oder dem eures Vaters, eurer Mutter oder der euch Nahestehenden wäre, seien sie arm oder reich. Wenn ihr Zeugnis ablegt, so sei eure Aussage unbeeinflusst von Rücksichten ihnen gegenüber. Gott ist sicherlich geeigneter, ihre Rechte zu schützen. Lasst euch also nicht von persönlichen Gefühlen und Wünschen leiten, damit ihr nicht gegen Recht und Wahrheit bezeugt und abirrt. Und wenn ihr die Wahrheit entstellt oder aber verhehlt, nun, Gott weiß, was ihr tut.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 2. November 2024, gleich dem 12. Orban 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamische Kultur und Zivilisation«. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Moral, islamisch gesehen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Bleiben Sie dran.
Gesagt.
Wie wir im letzten Teil sagten, gab es einmal einen alten Mann, der lauter Schulden machte. Er lieh sich Geld bei den Wohlhabenden und half damit den Bedürftigen. Aber seine Schulden konnte er nicht begleichen. Seine Gläubiger hielten ihn für reich und hofften, er werde irgendwann einmal seine Schulden bezahlen. Doch als sie erfuhren, dass er schwer erkrankt ist, versammelten sie sich alle rasch in seinem Hause. Im Auftrag des alten Mannes kaufte dessen Diener einem Jungen, der vor dem Haus eine beliebte Süßspeise feilbot, das ganze Tablett für einen halben Diener, ab und bot den Gästen davon an. Der Junge wartete in einer Ecke darauf, dass das Tablett leer wird und er sein Geld bekommt. Der alte Mann wandte sich freundlich seinen Gästen zu und sagte, »Ja, esst den Halver, dies ist ein gesegneter Halver.« Die Gäste versüßen sich den Mund mit dem köstlichen Halver, und bald war das Tablett leer geputzt. Der Junge nahm sich das leere Tablett, ging zu dem alten Mann und sagte, »Der Halver ist alle und ich will nach Hause, gib mir mein Geld.« Der Mann aber sah ihn stumm an, und die Gäste schauten verwundert herüber. Der Junge wunderte sich, dass er keine Antwort erhielt. Er dachte, der alte Mann sei vielleicht schwerhörig, und so forderte er etwas lauter als zuvor sein Geld. Da sagte der alte Mann, »Du siehst doch, ich stehe kurz vor dem Tod. Ich habe kein Geld.« Die Gäste des alten Mannes waren fassungslos und sie riefen wie aus einem Munde, »Du hast kein Geld?« Der Junge aber ließ entsetzt das leere Tablett fallen und begann heftig zu weinen. Er rief, »Ach, wäre ich doch nie in diese Straße gekommen. Was mache ich jetzt nur? Was soll ich meinem Meister sagen?« Den Gläubigern tat der kleine Junge schrecklich leid. Sie bedauerten aber auch sich selber und begannen zu wettern. »Schämst du dich nicht, all die Jahre von dem Geld anderer gelebt zu haben? Wie kannst du das diesem armen Jungen antun? Wer hat dir gesagt, dass du ohne Geld in den Taschen ein großes Tablett mit Halber kaufen sollst?« Der Mann fühlte den Tod herannahen. Er legte sich aufs Bett und zog die Decke über den Kopf. Aber der Junge schluchzte ununterbrochen weiter, und die Gläubiger rührten sich nicht vom Fleck. Sie schienen auf ein Wunder zu warten. Vielleicht würden sie doch noch ihr Geld bekommen. So vergingen mehrere Stunden. Plötzlich trat der Diener mit einem großen Tablett ein und sagte, »Dies hat ein Wohltäter für meinen Herrn geschickt. Er wollte nicht seinen Namen nennen.« Der alte Mann schaute erstaunt auf das Tablett, da lagen 400 Dinar auf der einen Seite und auf der anderen in einem goldenen Umschlag ein halber Dinar. Die Geldmenge entsprach genau der Höhe seiner Schulden. Alle waren stumm vor Erstaunen. Da sagte der alte Mann zu seinen Gläubigern, »Seid ihr nun beruhigt. Mit diesen 400 Dinar kann ich alle meine Schulden bei euch begleichen, und dieser halbe Dinar gehört dem armen Junge, der mir den Halver verkauft hat.« Da entschuldigten sich die Gläubiger beschämt. Der gab zuerst dem Jungen den halben Dinar und bat ihn um Verzeihung, und dann bezahlte er einem jeden Gläubiger seine Schulden zurück. Schließlich sagte er, »Leute, ihr sollt wissen, woher dieses Geld kommt. Ich habe Gott um Hilfe gebeten. Ihr habt doch gesehen, dass auf diesem Tablett auf einer Seite 400 Dinar und auf der anderen Seite ein halber Dinar in einem goldenen Papier lag. Das ganze Geheimnis der 400 Dinar liegt in diesem halben Dinar verborgen. Wegen dem unablässigen, steinerweichenden Schluchzen dieses armen Jungen ist mein Gebet erhört worden, und wegen dem halben Dinar für diesen Jungen habe ich auch die anderen 400 Dinar bekommen, um euch zu bezahlen.« Diese Geschichte war aus dem Masnavi von Maulana Rumi. Es folgt nun unsere Geschichte zu dem Sprichwort von heute. Ham pyaas khurd, ham choob khurd, ham pool dar. In einer Stadt lebte ein geiziger Mann, mit dem keiner zufrieden war. Einige hatten ihn sogar beim Kadi verklagt. Der ließ den Mann kommen und stellte ihn zur Rede. »Warum legst du deine schlechte Gewohnheit nicht ab? Der Besitz des Menschen soll ihm zum Wohle gereichen. Du solltest so viel ausgeben und sparen wie nötig und in keiner Sache übertreiben.« Der Geizhals aber sagte, »Was ich besitze, verdanke ich meinem Geiz. Wäre ich nicht so, dann wäre ich an nichts gelangt.« Der Richter sagte, »Du irrst dich. Geiz ist nicht immer zum Vorteil des Menschen.« Als der Geizhals abwinkte, sagte der Richter verärgert, »Ich gebe dir eine Frist von ein paar Tagen, damit du von deiner schlechten Angewohnheit ablässt.« Es vergingen einige Tage, ohne dass der Geizhals sich änderte. Wieder vor dem Richter angelangt, wurde er von diesem gefragt, »Wie ist es um dich bestellt?« »Oh, wunderbar«, sagte der Geizhals, »ich bin beim Sparen.« Der Kadi lachte, »Ich werde dir beibringen, welche Nachteile es hat, geizig zu sein. Du musst eine von drei Bedingungen erfüllen, damit ich dich freilasse. Entweder 3 Kilo Zwiebeln essen, 200 Knüppelschläge erdulden oder 100 Tuman bezahlen.« Der Geizhals sagte, »Es ist alles. Ich akzeptiere die erste Bedingung.« Da ließ der Richter dem Mann 3 Kilo geschälte Zwiebeln vorgesetzt. Der begann mit dem Zwiebelessen. Die erste Zwiebel ließ sich noch verspeisen, bei der zweiten kamen ihm bereits ein wenig die Tränen und nach der dritten sprang er auf und begann schreiend hin und her zu rennen. Alle lachten, und der Richter fragte, »Was ist los? Die Zwiebeln sind noch lange nicht alle.« Aber der Geizhals, dem die Kehle fürchterlich brannte, jammerte, »Ach, ich kann nicht mehr. Ihr könnt mir die Prügel erteilen, aber bitte keine Zwiebeln mehr.« Nachdem der Geizhals einige Hiebe über sich ergehen ließ, sprang er auf und rief heulend, »Das ist ja schlimmer als Zwiebeln essen.« »Nun«, sagte der Kadi, »es gibt ja noch einen Weg. Du zahlst 100 Tuman.« »Oh«, jammerte der Geizhals, »das ist am allerschlimmsten.« Da ihm aber nichts anderes übrig zu bleiben schien, zahlte er die 100 Tuman mit Widerwillen. Da sagte der Richter, »Ich hab doch gesagt, dass Geiz seine Nachteile hat. Da du dich dran gewöhnt hast, zu geizen, bist du gar nicht darauf gekommen, gleich am Anfang die 100 Tuman zu bezahlen, damit du freigelassen wirst.« Der Geizhals gab keine Antwort, aber er dachte bei sich, »Was werden die Leute von mir halten? Vielleicht werden sie spotten und sagen, dieser Mann hat sowohl Zwiebeln gegessen, als auch Knüppelhiebe erhalten, als auch Geld bezahlt, am Piaushort, am Chubhort, am Pool dort. Das Sprichwort, der hat sowohl Zwiebeln gegessen, als auch Prügel eingesteckt, und Geld bezahlt wird angewandt, wenn jemand durch Geiz und Kleinmütigkeit in falscher Hoffnung auf einen Vorteil sich und andere in Schwierigkeiten bringt.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Nasser Abdullahi mit dem Titel Moheman, das heißt Mein Mond.
خانه بیرون میزنم، اما کجا امشب؟ شاید تو میخواهی مرا در کوچه ها امشب، پشت ستون سایه ها روی درخت شب، میجویم اما نیستی در هیچ جا امشب. ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم ای ماجرا امشب؟ ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم بی ماجرا امشب؟ میدانم آری نیستی، اما نمیدانم بیهوده میگردم به دنبالت چرا امشب. هر شب رو بی جست و جو میافتم، اما نگذاش بی خوابی به دست دارم تو رو امشب. ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم ای ماجرا امشب؟ ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم ای ماجرا امشب؟ شب صدای پای تو می آمد از هر چیز، حتی زبرگی هم نمی آید صدا امشب. حاسایه ای دیدم شبیهت نیست، اما حیف ای کاش می دیدم به چشمانم خطا امشب. امشب ز پشت افغان بیرون نیامد ما بشکر قرق را تمام کوچه ها را، یک نفس هم نیست. شاید که بخشیدن دنیا را به ما امشب، طاقت نمیارم تو که میدانی از دیشب باید چه رنجی باشم بی تو تا امشب. ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم ای ماجرا امشب؟ ای ماجرای شعر و
شب‌های جنون من آخر چگونه سر کنم این ماجرا میشه.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Wie Sie wissen, besprechen wir im Moment die Philosophie der islamischen Zivilisationsära. Letztes Mal haben wir über Abu Nasr Farabi und seine Ansichten berichtet. Auch Abu Ali Sina Avicenna war ein Philosoph. Wir haben schon im Zusammenhang mit der Medizin von ihm gesprochen. Aber heute möchten wir ihn als Philosophen vorstellen. Abu Ali Hussein ibn Abdullah ibn Sina, bekannt als Ibn Sina oder auch Avicenna, gilt als einer der größten muslimischen Philosophen. Er ist ohnehin der bekannteste iranische Gelehrte der islamischen Welt und war hervorragend auf dem Gebiet der Medizin, Astronomie und Mathematik. Avicenna kam 980, 370 Jahre nach der Hijra, in Bukhara auf die Welt. Der amerikanische Historiker George Sarton sieht in ihm den bekanntesten Gelehrten des Islamischen Reiches und ist der Überzeugung, dass er der starke Baum der iranischen Zivilisation war, auf dessen Geäst der arabische Propfen zur Blüte der islamischen Zivilisation führte. Sarton betrachtet Abu Ali Sina als einen der berühmtesten Wissenschaftler für alle Zeiten und an allen Orten. Zweifelsohne ist Avicenna nicht nur für die islamische Zivilisation, sondern für die Weltgeschichte der Zivilisation eine herausragende Persönlichkeit. Ibn Sina hat der islamischen Welt und dem Okzident eine besondere Definition für die Philosophie vorgelegt und vermochte ein festes philosophisches System zur Begründung. Er kann auch als erster Masha'i-Philosoph, peripatetischer Philosoph der Muslime bezeichnet werden, das heißt als erster islamischer Philosoph, der den Ansichten Aristoteles folgte. Abu Ali Sina hat sich eingehend mit den Schriften der griechischen Philosophen beschäftigt. Er begründete die islamische peripatetische Philosophie und legte sie den muslimischen Denkern vor. Avicenna ähnelt in dieser Beziehung seinem Lehrmeister Farabi, weil auch dieser der Philosophie des Aristoteles folgte. Roger Bacon, der englische Alchemist, betrachtet Ibn Sina aber als den größten Philosophen nach Aristoteles. Von anderen wurde Avicenna nach Aristoteles und Farabi mit dem Beinamen Dritter Lehrer betitelt. Allerdings nahm Avicenna mit zunehmendem Alter immer mehr von den Ansichten Aristoteles Abstand und näherte sich den Ansichten von Platon und der islamischen Mystik. Dies sieht man an seinen allegorischen Geschichten und dem umfangreichen Werk »Die östliche Philosophie al-Hikmatul Mashariya«. Abu Ali Sina ist als großer Nachfolger des Farabi und vielleicht größter Vertreter der Theosophie in der islamischen Zivilisationsära zu betrachten. Ibn Sina ist jünger als Farabi, aber er kann aus verschiedenen Blickwinkeln über Farabi gestellt werden, denn er konnte neue Ansichten unterbreiten, wie die gelungene Differenzierung der Existenz und der Beschaffenheit von Dingen. Vor Ibn Sina hatte keiner der muslimischen Theosophen, wie er vermocht, in mehreren Büchern alle Teile der Philosophie transparent darzulegen. Viele Ansichten Ibn Sinas übten nennenswerten Einfluss auf die Philosophie im Osten und im Westen aus. Eine Ansicht Abu Ali Sinas bezieht sich auf die Beziehung zwischen Seele und Körper und in gewissem Umfang ist sie von der Meinung Aristoteles beeinflusst. Aber er sah im Gegenteil zu Aristoteles eine Art vollständiger Zweiteilung in Seele und Körper. Außerdem setzte er sich mit dem abstrakten Verstand und der unmittelbaren Bewusstwerdung des Selbst auseinander. Die Philosophie des Aristoteles ist zwar westlicher Herkunft, aber nach den weitgehenden Übersetzungen seiner Werke wurde sein Denkwert von bekannten Philosophen wie Avicenna verfeinert. Avicenna hat damit einen großen Beitrag zum Erhalt und der Vollendung des westlichen Philosophiedenkens geleistet, was aber leider oftmals vergessen wird. Ibn Sina unterscheidet in seiner Erkenntnistheorie zwischen den inneren und äußeren Wahrnehmungen. Er gliedert Handlungen aufgrund ihrer Art und Beschaffenheit. Seine Theorie über die geistige Vorstellung ist ein wichtiger Teil in der Ilm und Nafs des Wissens über die Seele, Psychologie. Aus seiner Sicht sind Sinnesempfindungen und Vorstellungen nur der wahrnehmbaren Beschaffenheit einer Sache wie Farbe und Geschmack zuzuordnen. Einige Ansichten Ibn Sinas betreffen das Prophetentum und die Botschaft des Propheten des Islams. Seine Theorie über das Prophetentum bewegt sich auf vier Ebenen, nämlich der Ebene des Verstandes, der Vorstellung, der Wunder und der politisch-gesellschaftlichen Ebene. Er stützt sich in gewisser Weise auf die rationale und religiöse Welt, welche die Philosophie Griechenlands und die Religion des Islams bildeten. Ibn Sina ist davon überzeugt, dass die rationale und geistige Erkenntnis des Menschen die höchste Gabe ist, welche dem Propheten des Islams verliehen wurde. Er glaubte daran, dass der Prophet denkerisch so mächtig war, dass er die rationalen Inhalte der Menschen lebendig als Glauben vorlegen konnte. Abu Ali Sina hat sein ganzes Leben der Forschung und dem Schreiben gewidmet und dies auch in der Zeit, in der er für die Regierung arbeiten musste. Seine wichtigsten Werke in der Philosophie sind Al-Shifa, Buch der Heilung, Nijat, Rettung, Kitab al-Esharat wal-Tanbihat, Buch der Ratschläge und Erinnerungen und Danishname-i Alai, große Auswahl philosophischer Lehren. Er hat 230 Bücher und 8 Norme, Abhandlungen, geschrieben. Die meisten seiner Werke wurden von der Gesellschaft für nationale Werke und mit Hilfe von iranischen Wissenschaftlern kommentiert und herausgegeben. Das Werk Al-Shifa umfasst 17 Bücher über Mathematik, Physik, Metaphysik und Religionswissenschaften. Der bekannte amerikanische Historiker und Philosoph William Durant ist folgender Ansicht. Das Al-Shifa und der Kanun von Ibn Sina sind der Höhepunkt, den das Denken im Mittelalter erreichte. Sie reihen sich in der Geschichte menschliches Denken zu den zuverlässigen Untersuchungen. Im Al-Shifa begnügt sich Avicenna nicht wie andere Philosophen mit der Erklärung der Metaphysik von Aristoteles. In diesem Buch konnte er die Beziehung zwischen den Existenzwesen aufzeigen und ebenso das Verhältnis zwischen Form und Materie beschreiben. Das Al-Shifa ist ein philosophisches Nachschlagewerk, welches das Denken Abu Avicennas aus der islamischen Kultur in die westliche Kultur übertrug. Avicenna hat auch in der Philosophie zahlreiche Schüler ausgebildet. Unter den großen Gelehrten, die aus seiner Schule hervorgingen, befanden sich auch Abul Hasan Bahmanyar und Muhammad Buzjani. Diese haben nach ihm seine Werke zusammengestellt.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mehrdad Kazemi mit dem Titel Iran Man, auf Deutsch Mein Iran.
ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، خاک تو بوی بهاران میدهد، رودهایت در بیابان موج زن. ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. چشمایت قصه گوی با خواب، بوکوهایت در دل توفان رها، دشتهایت ارغوانی سبز سرخ، ای تو با راز شکفتن آشنا. ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن.
به دنیا بشکفت با نوای باد و باران ای وطن، مهر تو در سینه ما بشکفت، مهر تو در سینه ما بشکفت، ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، در دل تاریک و ظلمت خیز شب
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Weiterhin guten Empfang.
Moral islamisch gesehen. Ein entscheidender Punkt in der islamischen Wirtschaftsethik ist die wirtschaftliche Unabhängigkeit der islamischen Welt. Allerdings versucht der Imperialismus, diese zu verhindern. Im Rahmen der imperialistischen Weltordnung streben die Anführer von Macht und Reichtum danach, den Völkern auf der Welt gezielt und programmiert ihre Vorherrschaft aufzuzwingen. Sie versuchen, den Gedanken der Wirtschaftsautarkie unter ihnen zu verdrängen und ihnen einzuflößen, dass sie wirtschaftlich fremdabhängig bleiben müssen. Denn auf diese Weise können sie in allen Bereichen weiter ihre Produkte den unterdrückten und zurückgebliebenen Nationen aufdrängen. Gleichzeitig können sie ihre Einflussmacht verstärken und auf diese Weise ihre kulturellen und politischen Ziele umsetzen. Aber der wahre Islam, wie ihn Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, verkündigt hat, erweckt, dank der islamischen Wirtschaftsordnung in der islamischen Welt den Geist der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von den Fremden. Denn dem Islam liegt der Glaube an den einen Gott zugrunde, der die Stärke der Muslime will und den Feinden einen Strich durch die Rechnung macht. Die Muslime sollen sich nämlich niemals gegenüber den Macht- und Vermögenszentren schwach und unfähig fühlen, sondern sie sollen entschieden jegliche Abhängigkeit ablehnen und fest und erhaben auf eigenen Füßen stehen. Es fragt sich nun, wodurch die islamische Welt autark werden und sich aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit von den Imperialisten befreien kann. Einer der wichtigsten Grundsätze, welche die Kultur der Unabhängigkeitssuche in der Welt der Wirtschaft herstellen kann, ist das Prinzip des Vertrauens in die eigenen Kräfte. Der Weltimperialismus betreibt gezielt eine Politik, welche die Völker an die imperialistischen Mächte bindet. Sie will die Menschen in der islamischen Welt für den Westen begeistern und ihnen ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstwertschätzung stehlen. Aber die Muslime sollten sich bewusst werden, dass sie ihre Länder wirtschaftlich unabhängig machen können, wenn sie sich auf ihre menschlichen Fähigkeiten und ihre reichen, gottgegebenen Ressourcen in der Natur stützen und die Arbeits- und Produktionskultur wiederbeleben. Eine weitere List der politischen und Wirtschaftsmächte, die sie anwenden, um die Völker an einer wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu hindern, ist die Verbreitung der Konsumkultur. Wenn der Islam die muslimische Gesellschaften ermuntert, mit Hilfe ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten nach Autarkie zu streben und sich unabhängig zu machen, soll das nicht heißen, dass im islamischen Wirtschaftssystem die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu anderen Ländern und Völkern eingestellt werden. Die Wirtschaftsbeziehungen zu den anderen sollen vielmehr gesund sein und im Gleichgewicht zueinander stehen. Dann können aus ihnen Erfahrungen gewonnen werden und es können die wirtschaftlichen Kapazitäten der anderen genutzt werden. In einem solchen Fall kann die islamische Welt durch kluge und gezielte Befolgung von nützlichen Modellen zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Fremdmächten gelangen. Allerdings bildet die Liebe zum Luxus ein Hindernis. Sie ist eine Neigung, welche die Konsumsucht fördert und die kulturelle Abhängigkeit steigert. Diese Tendenz nimmt erheblichen Einfluss auf den Lebensstil. Sie führt dazu, dass westorientierte Länder ausländische Luxusartikel einführen können und bringt den Geist des Vertrauens in die eigenen Kräfte und den Glauben an Autarkie und Entfaltung der eigenen Möglichkeiten ins Schwanken. An dieser Stelle ist folgender Punkt hervorzuheben. Der Islam lehnt nicht das Schöne im Leben ab, denn in einer Überlieferung heißt es, Gott ist schön und er liebt das Schöne. Was der Islam ablehnt, ist die Luxusliebe. Er erwartet von den Muslimen einen schlichten und gemäßigten Lebensstil. Ein wichtiger Faktor für die Herstellung von wirtschaftlicher Unabhängigkeit ist die Befolgung der Weisheit. Wer will, der kann. Ein iranisches Sprichwort drückt es wie folgt aus. Wollen bedeutet können. Eine solche Devise stärkt die Motivierung der Völker bei dem Streben nach ihren hohen Zielen und Idealen. Entscheidend ist, dass jedes Volk zur Erreichung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit fest entschlossen ist, ohne zu zögern und zu resignieren, seine Wünsche umzusetzen. Gott spricht im Koran in der Sure 13, Rad, im Vers 11. Allah ändert nicht den Zustand eines Volkes, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist, und sich entscheiden, ihr Schicksal zu ändern. Zweifelsohne werden die Grundlagen für die wirtschaftliche Unabhängigkeit durch einen konstruktiven Wettbewerb in der Wirtschaftswelt gestärkt, wenn die Völker festen Willens sind. Dann wird anstelle der Bereitschaft zur Fremdabhängigkeit und Einwilligung in die Politik der internationalen Macht- und Vermögenszentren die Kultur des Wettbewerbs und des Fortschritts treten, und daraus werden erhebliche Errungenschaften hervorgehen. Es ist noch ein weiterer Schritt zur Verwirklichung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit erforderlich, und den müssen die Völker, insbesondere in der islamischen Welt, welche im Besitz von großen Erdöl- und Gasvorkommen, fruchtbarem Ackerland, verschiedenen Klimazonen und großen Lagerstätten sind, unternehmen. Und zwar besteht dieser Schritt darin, keine Rohstoffe ans Ausland zu verkaufen, sondern diese erst weiter zu verarbeiten und dann zu exportieren. Dann werden sie Zeuge ihrer Erfolge werden. Im Koran steht in den Versen 39 und 40 der Sure 53 Najm wie folgt: Und dass es für den Menschen nichts anderes geben wird als das, worum er sich selbst bemüht, dass er wahrlich das Ergebnis seiner Bemühungen bald sehen wird. Effektive Willensbildung und Schritte werden in der islamischen Welt Hoffnung auf eine klare Zukunft und Unabhängigkeit und Stärke erwecken. Und dieses Vorgehen wird ihr, wenn sie sich zusammenschließt und zusammenarbeiten, die verloren gegangene ehemalige Größe der islamischen Zivilisation mit Gottes Hilfe zurückgeben. Damit die Muslime nicht auf Fremde hoffen, mahnt der Koran sie, nicht schwach zu sein, und macht ihnen Mut. Es heißt in dem Vers 139 der Sure 3, Ali Imran: Und werdet nicht schwach, noch seid besorgt, wo ihr doch auf dem Schauplatz des Wettstreits über eure Feinde die Oberhand haben werdet, wenn ihr gläubig seid.
werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden önceki